Wir sind im zweiten Teil von dieser Serie neu und kraftvoll. Inspiriert ist die Serie aus dem Markus-Evangelium. Und ich hoffe, ihr seid alle schon fleissig am Lesen vom Markus-Evangelium, weil es wird euch einfach so vieles, werdet ihr so Déjà-vu haben in diesen Predigten, wenn ihr das jetzt eben gleichzeitig das Markus-Evangelium lesen könnt. Der Markus fokussiert sich in seinem Evangelium ja krass auf die Kraft von Gott. Also was Jesus macht, eine riesen Begeisterung für all die Wunder, für das Reden von Jesus, für das, was Jesus bewirkt hat. Einfach die Kraft von Gott, die sich gezeigt hat im Leben von Jesus Christus. Also der Glaube nicht einfach etwas Theoretisches, sondern es ist etwas ganz Praktisches und vor allem es ist etwas mega Kraftvolles. Das ist die Begeisterung, die der Markus hat, wo er das Markus-Evangelium eben geschrieben hat. Hat sein Evangelium. Und es fällt uns einfach auf, dass er einen Fokus setzen auf den kraftvollen Sohn von Gott. Also Gottes Kraft, die wirkt durch Jesus in Wunder. Dämonen, die austrieben werden, Kranke, die geheilt werden, das Reich von Gott, das sich ausbreitet, nicht als ein theoretisches Gebilde, sondern wirklich, da ist eine Kraft da, da ist göttliche Kraft da, die die Welt verändern tut. Er verzichtet übrigens gerade am Anfang auf die Weihnachtsgeschichte. Wenn er Lukas lesen, Matthäus, dann fängt das an mit Weihnachtsgeschichte. Aber er verzichtet auf das und sein Einstieg ist knallhart gerade in dem Moment. Jesus lässt sich taufen. Der Himmel öffnet sich. Gott tritt. Der Heilige Geist kommt auf Jesus wie eine Taube, kommt da oben runter. Und das ist so der Fokus, den er hat. Und da steigt er voll gerade ein mit dieser Geschichte. Er zeigt einfach, er füllt sie mit dem Heiligen Geist, ist Basis. Da fängt es an, oder? Da hat das Wirken von Jesus angefangen, mit dem erfüllt sie vom Heiligen Geist. Und das ist das Thema von heute Morgen. Geist erfüllt dürfen leben. Was heisst das wirklich, Geist erfüllt dürfen sein? Weil das Prinzip vom Geist erfüllt sein, das betrifft nicht nur Jesus, sondern das hat auch die Jünger betroffen, das hat die Apostel betroffen, das hat er selber dürfen erleben, der Markus. Und das ist auch etwas, was ganz wichtig ist für unser Leben, wo wir mit Jesus unterwegs sind. Und wir wollen uns darum fragen, was heisst das genau? Geist erfüllt das Leben oder wie sieht das aus? Und der Markus gibt uns zwei Hinweise auf das. Das ist nicht abschliessend natürlich, aber es ist sehr richtungsweisend. Also die zwei Hinweise, die wir heute miteinander anschauen, was es heisst, Geist erfüllt dürfen zu leben, das kann wirklich deinem Leben nochmal ganz eine neue, coole Richtung geben. Das erste heisst, geleitet. Ein Geist erfülltes Leben bedeutet, man ist geleitet vom Heiligen Geist. Man ist geführt vom Heiligen Geist. Wir schauen nochmal an, Markus 1, 10 und 11, Taufe von Jesus. Als Jesus nach der Taufe aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Markus 1, 10 und 11. Und den Vers 12, kurz darauf führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Also das Erste, was der Heilige Geist bewirkt hat, nach dieser Taufe ist, hat Jesus geführt. Und zwar in die Wüste. Das erste sichtbare Wirken vom Heiligen Geist ist die Führung, ist die Leitung gewesen. Und das zeigt, dass der Heilige Geist die Führung übernommen hat von Jesus. Also dass der Heilige Geist, als er auf Jesus gekommen ist, wo Jesus in dieser Fülle war vom Heiligen Geist, der Heilige Geist geleitet hat, Führung gegeben, Richtung gegeben, Weisung gegeben in seinem Leben. In die Wüste gehen, können wir jetzt mal davon ausgehen, ist nicht ein Plan von Jesus. Also Jesus hat vermutlich nicht gedacht, hey, ich gehe in die Wüste, aber vorher lasse ich mich noch taufen, einfach so, und dann gehe ich mal in die Wüste. Könnte ja sein, dass mich der Teufel dort versucht und was auch immer. Nein. Sondern er hat sich taufen lassen. Mit der Taufe hat er gesagt, ich bin da zum Wirken und ich habe mich führen lassen und ich habe mich leiten lassen vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist geht als allererstes mit Jesus in die Wüste. Wir können davon ausgehen, dass alles, was Jesus gemacht hat, wenn wir die Evangelien lesen, wenn wir all die Geschichten, all die Wunder lesen, all die Begegnungen lesen, die er hatte, all die Gespräche, die er hatte, all die Predigten, die er hatte, all die Diskussionen, die Jesus hatte, dass er inspiriert und geführt worden ist vom Heiligen Geist. Die Jünger, die er ausgesucht hat, inspiriert vom Heiligen Geist. Jeder Schritt, den er gemacht hat, jede Reise, die er geplant hat, inspiriert vom Heiligen Geist. Und das gilt auch für unser Leben. Wenn wir den Heiligen Geist haben, dann ist er nicht passiv in unserem Leben. Sondern ich glaube, das Erste und Wichtigste, was der Heilige Geist macht, ganz praktisch, oder? ist, dass er uns führt und dass er uns leitet in unserem Leben. Und manchmal führt er uns halt an Ort hin, wo man nicht so cool findet, so wie bei Jesus. Erste Führung vom Heiligen Geist ist in die Wüste gegangen. Und kann gut sein, dass dir das nicht immer passt, wo dich der Heilige Geist anführt. Und trotzdem, glaube ich, lohnt es sich, dass wir uns vom Heiligen Geist bewusst führen lassen. Dass wir bewusst auf das hören. Was könnte unser Weg sein? Was soll ich machen? Mit wem soll ich reden? Alles, was wir haben, einfach ausrichten auf das, dass da ein Heiliger Geist in uns erlebt, der sagt, hey, ich will dich führen in deinem Leben. Ich erlebe die Führung von Gott meistens an dem, dass wenn Gott mich führt, das ist am Anfang nicht unbedingt cool. Also meine beste Veränderung beruflich hat damit angefangen, dass etwas passiert ist, was mir gar nicht passt hat an der alten Stelle. Wo für mich sehr schwierig war, wo ich fest dafür gebetet habe, dass es anders kommt. Es ist nicht anders gekommen. Und Gott hat mich einen neuen Weg geführt und rückblickend gesehen, oder? Es war ein cooler Weg gewesen. Aber im Moment hat mir das einfach nicht gepasst. Aber wir haben so viele Menschen gehabt, die für den wichtigen Entscheid dort mal gebetet haben, dass wir so überzeugt sind, Teli und ich, das ist jetzt der richtige Weg. Und dann das Vertrauen auch gehabt. Okay, wir haben es uns anders vorgestellt, anders gewünscht, 4 Jahre in ganz etwas anderes investiert. Und jetzt geht es einen anderen Weg. Und haben wir dann das Vertrauen, zum sagen, okay, Gott, wir glauben, es ist der richtige Weg. In dieser Zeit habe ich auch mal den Spruch gesagt, in der Kleingruppe, sag nie, das werde ich nie machen. Das ist immer gefährlich. Manchmal denke ich, Gott hat seinen Spass an dem, oder? Wenn Menschen sagen, hey, nein, das würde ich nie im Leben machen, oder? Und der Heilige Geist sagt, komm, wir schauen mal. Und vielleicht ist es dann genau das, oder? Aber du darfst wissen, der Heilige Geist, er führt dich, er schafft Begegnungen, er öffnet Türen. Manchmal schließt er vorher eine Tür, bevor er eine neue Tür öffnet. Er führt dich an Entscheidungen an, er hilft dir in Entscheidungen, inspiriert dich in diesen Entscheidungen, er fordert dich raus, er fordert dich oft raus, über dich selber rauszuwachsen. Also wenn du in einer Situation bist und denkst, wow, das kann ja nicht von Gott sein, weil das traue ich mir gar nicht zu, dann können sie erst recht von Gott sein, oder? Weil Gott nicht an das limitiert ist, was du dir persönlich zutraust, sondern Gott geht einen kraftvollen neuen Weg mit dir. Und das sind immer also Momente, wo du darfst lernen, über dich rauszuwachsen, auch da drin. Also, aber nicht nur rückwirkend erkennen wir das Führen vom Heiligen Geist. Manchmal ist es halt schon so, wenn du zurückschaust, dann siehst du, einmal, da hat Gott geführt. Ich habe mir es zwar anders gewünscht, ist nicht gut gewesen, aber wenn ich zurückschaue, dann sehe ich schon die Führung von Gott. Sondern wir dürfen auch bewusst sein, dass wir nicht nur rückblickend die Führung von Gott erkennen können, sondern dass wir aktiv dürfen erkennen in unserem Leben hinein. In dem, was wir planen, in unseren Gedanken hinein dürfen spüren, da ist der Heilige Geist und jetzt redet er und jetzt führt er und jetzt zeigt er mir, wo es durchgeht in meinem Leben. Ein Geist, erfülltes Leben bedeutet, dass der Heilige Geist mir richtig und weise gibt in meinem Leben. Manchmal überraschend, manchmal anders, als wir erwartet haben. Und er führt auch nicht immer den leichtesten Weg, aber er führt immer den richtigen Weg. Und das braucht Mut. Dass du weißt, hey, ich darf jetzt Gott vertrauen, wo mich Gott hinführt. Und es ist vielleicht ein riesen Schritt für mich und ich traue mir es vielleicht nicht zu. Und manchmal ist wirklich so ganz viel das Gute, das sehen wir erst im Nachhinein. Wir haben da eine Geschichte in der Bibel von Paulus, das zeigt es ganz deutlich, Apostelgeschichte 16. Paulus hat einen Plan gehabt, eine Missionsreise zu machen mit seinen Begleitern, und zwar hat er auf Asien wollen gehen. Und dann steht in der Bibel, der Heilige Geist hat ihn daran gehindert. Ihr müsst wissen, wenn jemand gewusst hat, was er will im Leben, dann ist das der Paulus, oder? Das ist also nicht ein willensschwacher Mensch gewesen. Der hat geplant, der hat etwas vorgenommen, der hat es gemacht, der hat es umgesetzt. Schon bevor er Christ geworden ist, zum Negativen, wo er dann Christ geworden ist, zum Positiven. Aber er hat gewusst, was er machen will. Und dann steht, der Heilige Geist hat ihn gehindert. Ich hätte gern den Dialog. Der wäre cool, der würde in der Bibel stehen, oder? Wie viel braucht es vom Heiligen Geist, dass der Paulus am Schluss sagt, okay, gehen wir nicht nach Asien, oder? Machen wir das nicht. Eins wörtlich steht in der Bibel, der Heilige Geist hat ihn daran gehindert. Immerhin hat der Paulus auf den Heiligen Geist gehört. Und dann hat er eine Vision bekommen in der Nacht. Ein Mann aus Mazedonien war in dieser Vision da und hat gesagt, komm, hilf uns, komm zu uns. Und das war der Moment, wo der Paulus seine Reisepläne komplett geändert hat, Asien gestrichen für den Moment. Und wo wir gesagt haben, okay, wir gehen auf Europa. Und damit hat sich eine Tür aufgemacht, dass das Evangelium in Europa verbreitet werden durfte. Ich weiss nicht, wie viel später oder wie das Evangelium auf Europa kommt, weil Gott ist nicht limitiert mit Menschen, die schlechte Entscheidungen fällen. Aber da sehen wir einfach, wie Gott das genutzt hat und wie cool das sein darf, dass wir in Europa das Evangelium haben, oder? Dann lesen wir aber in Apostelgeschichte 19, dass der Paulus eben später gleich auf Asien gegangen ist. Ephesus, Zentrum, damals von Asien. Also Gott hat nicht gesagt, geh nie auf Asien, sondern für Gott ist Timing anders gewesen. Geh zuerst auf Europa und nachher auf Asien. Und wir lesen, wie er in das Ephesus gekommen ist, dann später halt, und wie er dort predigt hat und eine riesige Erweckung ausgebrochen ist in Ephesus. Und rückblickend ist ja das Ganze eine coole Geschichte, oder? Das Timing war so cool, dass er eine maximale Frucht und maximale Ernte für das Reich von Gott haben konnte, indem er wirklich auf die Führung vom Heiligen Geist gehört hat. Asien verschoben, später auf Asien, zwischendurch auf Europa. Der Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 10, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Oder andere Übersetzung sagen, in dem vorbereiteten Werk von Gott zu laufen. Jetzt musst du dir das mal vorstellen, was das bedeutet. Da ist Gott und er kennt dich, er kennt dein Leben. Und Gott, alles, was du sollst tun, hat er vorbereitet. Das ist krass, oder? Das heißt, wenn du herausfindest, was hat Gott vorbereitet, dann hast du die einmalige Gelegenheit, zu sagen, ich laufe in dem hinein, was Gott vorbereitet hat. Du kannst irgendetwas machen, das stimmt schon, aber das ist vermutlich viel cooler, das zu machen, was Gott schon vorbereitet hat. Und wenn du in dein Leben schaust und nicht so viel Frucht siehst in deinem Leben und denkst, es läuft relativ viel schief in meinem Leben, dann überleg dir vielleicht, hat Gott andere Sachen für dich vorbereitet, als du machst? Ganz andere Sachen für dich vorbereitet, als du dich fokussierst, als du deine Energie und deine Zeit investierst. Vielleicht ist etwas ganz anderes dran, weil Gott etwas anderes vorbereitet hat. Es geht nicht darum, dass wir unser Leben nicht mehr selber planen oder so, aber stell dir vor, was es heisst, wenn du das entdecken darfst. Wenn du das entdecken darfst, wenn du diese Pläne, diese Aufgaben, diese Begegnungen, wenn du in dem hineinlaufst, was Gott für dich vorbereitet hat, dann ist das cool. Es geht, ja nicht, es geht übrigens nie in der Bibel darum, möglichst viel zu machen für Gott. Es geht in der Bibel immer nur das Richtige zu machen für Gott. Gott ruft dich nie in einen Aktivismus, aber er ruft dich in ein kraftvolles Leben. Und das kraftvolle Leben hat damit zu tun, dass du siehst, was hat Gott für dich vorbereitet. Was ist es wirklich, was dran ist in deinem Leben? Alles. Gell, wenn du die Bibel liest, ist das eines der kräftigsten Wörter, die es gibt in der Bibel. Alles. Weil immer, wenn alles steht, dann ist eben das gemeint, oder? Also alles, was du tun sollst, hat Gott für dich vorbereitet. Wenn du etwas anfängst, hat Gott das vielleicht schon mal daran geschaffen, oder? Da hat er Gott vielleicht schon mal Herzen vorbereitet. Da hat er vielleicht schon mal Rahmenbedingungen geschaffen. Wo du merkst, hey, ich laufe da drin, es läuft einfach gut. Das ist wirklich, Gott ist schon mal am Werk gewesen und ich darf jetzt da drin weiterbauen, weitermachen, weiterreden, weiter Beziehungen bauen in dem, was Gott vorbereitet hat. Ich finde das eine unheimliche Zusage von Gott, die wir da haben. Alles, was wir sollen machen, hat er vorbereitet. Gute Werke. Und wenn wir das schaffen, ansatzweise schaffen, hey, wenn wir ansatzweise das schaffen, in diesen vorbereiteten Werken zu laufen, dein Leben sieht anders aus. Leider kehren wir drei Erfolge oft um, oder? Wir planen etwas, wir haben eine Absicht und dann gehen wir zu Gott und sagen, hey Gott, schau mal, das ist mein Plan, meine Absicht, tu das bitte gut, segne. Schenk bitte, dass es gut läuft. Schenk bitte, dass die Verhandlungen gut laufen. Schenk bitte, dass ich möglichst viel Frucht habe in dem, was ich mache. Wer hat schon so gebetet? Ganz ehrlich. Super Plan gemacht und gesagt, Gott, jetzt brauche ich die auch noch. Oder? Hey, und Gott ist so gnädig. Gott denkt dann in dem Moment vielleicht, okay, Nati, ich habe eigentlich da ganz etwas anderes für dich vorbereitet, aber ich helfe dir jetzt trotzdem, oder? Ich will ja nicht einfach, dass es so schlecht geht. Das ist gut, oder? Aber stell dir vor, wir würden gar nicht erst in diese Situation kommen, sondern würde von Anfang an sagen, Gott, was hast du für mich vorbereitet? Was hast du für mich angefangen, wo ich weitermachen darf, wo ich in diesen Werken laufen darf, wo du angefangen hast? Wie wäre das, wenn wir diesen Weg, würden wählen? Wenn wir sagen, nicht Gott schenkt mir das Gelingen auf meinen Weg, sondern Gott, zeig mir deinen Weg. Zeig mir das, was du vorbereitet hast. Am Morgen aufstehen und sagen, Gott, danke für den Tag. Heiliger Geist, führ mich in das hier, was du vorbereitet hast für mich am heutigen Tag. Zeig mir die Gespräche, die ich haben soll. Zeig mir die Beziehungen, die ich pflegen soll. Zeig mir die Aufgaben, die ich machen soll. Zeig mir, was dran ist heute und was nicht dran ist heute. Mutig, oder? Weil wenn ich am Morgen aufstehe, schaue ich zuerst, was ich für Termine habe. Was ich alles machen muss. Was alle Pendenzen, die da sind, oder? Aber einfach können sagen, hey, nein, ich will. Wir haben schon ein paar Mal über das geredet, was es heisst, Sachen können zurückstellen und plötzlich einfach das machen, wo du merkst, das ist dran, oder? Telem macht das super gut. Die hat die Fähigkeit, sehr spontan einfach Plan umzuändern. Sich Zeit nehmen für etwas, obwohl sie keine Zeit hat. Sich inspirieren zu lassen für irgendetwas. Und sie läuft so viel in dem hinein, wo du merkst, hey, Gott hat das vorbereitet. Am Abend kommt sie und sagt, du glaubst nicht, ich habe diese Person getroffen, ich habe mit dieser Person geredet, ich bin da vorbeigegangen und dieser Person habe ich das gebracht. Vielleicht nicht gerade alles am gleichen Tag, oder? Aber alles so Beispiele, die bringt sie regelmäßig. Und dann sagt sie, und es ist so gut gewesen, habe ich das gemacht. Und es ist genau richtig gewesen, dass ich das gemacht habe. Und dann denke ich manchmal, ja, das würde ich ja wählen, wenn ich Zeit hätte. Es geht nicht um Zeit. Es geht um eine Herzenseinstellung. Das zu suchen, was Gott vorbereitet hat für dich. Und dann für das Zeit zu nehmen. Wie konsequent besprichst du deinen Tag mit Gott? Wirklich. Wenn du am Morgen aufstehst, wie konsequent besprichst du deine Zeit, deine Pendenzen mit Gott? Wie mutig sagst du noch einem Heiligen Geist, schau mal, das habe ich eigentlich geplant. Und die Leute, die erwarten das von mir. Aber ich will das tun, was heute dran ist, was du sagst, was dran ist. Ich will nicht den Menschen gefallen, sondern ich will dir gefallen. Ich will in den vorbereiteten Weg hineinlaufen. Wie mutig bist du, in dem in deinen Tagen so zu starten? Wie konsequent gehörst du auf das, was Gott sagt? In deinem Job, in Begegnungen, mit deiner Zeit, mit deinen Finanzen, mit deinen Prioritäten. Römer 8, 14. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Oder umgekehrt gesagt, Söhne und Töchter vom allmächtigen Gott zeichnen sich aus, durch das sie sich leiten lassen vom Heiligen Geist. Das ist ein Merkmal. Ein Merkmal, dass du siehst, hey, das ist ein Christ. Warum? Er lässt sich leiten vom Heiligen Geist. Das sieht man, oder? Er macht das. Sie macht das. Der Römerbrief, der betont sowieso das neue Leben, oder? Wir haben ein komplettes neues Leben, wenn wir Christ werden. Und das ist ein Leben, das geführt ist vom Heiligen Geist, inspiriert ist vom Heiligen Geist. Und das Merkmal von den Christen, sagt der Vers 14, Römer 8, Vers 14, das Merkmal ist, Christen lassen sich leiten vom Heiligen Geist. Das ist das Merkmal. Söhne und Töchter von Gott lassen sich leiten durch den Heiligen Geist. Also Punkt 1. Was es heisst, geisterfülltes Leben, heisst, es ist ein geleitetes Leben durch den Heiligen Geist. Das ist es. Anfang. Wirklich und wichtigste überhaupt. Ein geleitetes Leben durch den Heiligen Geist. Und das Zweite, was wir sehen im Markus-Evangelium, es wird übernatürlich. Also es kommt in eine Sphäre rein, so ein geisterfülltes Leben, wo du irgendwann musst sagen, oh wow, ja, hätte ich nicht gedacht, hätte ich mir nicht vorstellen können. Das zweite Merkmal von einem geisterfüllten Leben ist übernatürlich. Wenn wir das Markus-Evangelium lesen, dann sehen wir, wie Jesus eben die Wunder tut. Actionfilm über Heiligen und Wunder. Er heilt Kranke, befreit Besessene, predigt in einer Vollmacht hinein. Und am Schluss vom Markus-Evangelium sagt Jesus Folgendes. Er sagt, jetzt haben wir mal gesehen, wie es läuft. Was alles möglich ist, wenn man geisterfüllt ist. Ein anderes Evangelium wird das bestätigen, das ist der Heilige Geist, der gewirkt hat im Leben von Jesus. Und es ist die gleiche Kraft, die in unserem Leben auch wirkt. Und das im Markus-Evangelium bringt das Jesus auf den Punkt, Markus 16, 17 und 18, folgende Zeichen werden dich begleiten. Da bist du gemeint, oder? Werden die begleiten, die glauben. Das sind wir. Du und ich. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Das ist krass, oder? Das ist nicht eine Möglichkeit. Es ist nicht so, dass Jesus sagt, und es kann sein, wenn ihr ganz gut drauf sind als Christen, wenn ihr es dann mal geschafft habt, oder? So nach 2 Wochen fast keine Sünde gemacht oder so, oder? Dann könnte sein. Nein, er sagt, lass, es wird passieren. Es wird passieren, wir werden Zeichen und Wunder sehen. Weil das Übernatürliche gehört zu euch dazu. Der Heilige Geist kann nicht in dir sein, ohne dass er Wunder tut. Das geht einfach nicht. Weil es ist eine übernatürliche Kraft. Ein geisterfüllter Christ, ich will es mal so formulieren, der rechnet mit dem übernatürlichen Kraft von Gott im Alltag hinein. Der planet seinen Tag nicht einfach nur natürlich. Der wagt Sachen, wo er denkt, schon unwahrscheinlich, oder? Dass es passiert. Aber Zeichen und Wunder werden mich begleiten. Der geht auch nicht zu jemandem und sagt, komm, wir beten miteinander für die Situation. Komm, ich bete für deine Krankheit. Weil er weiss, Zeichen und Wunder werden mich begleiten. Letzten Sonntag war es, hat jemand Kopfweh gehabt. Und eine andere Person ist dann umgegreifelt, hat jemand Kopfweh-Tabletten. Und es hat einfach niemand Kopfweh-Tabletten gehabt. Wieso? Auch in Kiel Kopfweh-Tabletten mitnehmen, gell? Also gut. Und irgendwann sagt er dann, ja, wir können ja beten. Ja, und wenn ich die Geschichte gehört habe, dachte ich, das bin ich. Das bin ich. Ehrlich, das könnte von mir sein, oder? Ich reifle zuerst um und ich mache alles und probiere wirklich, bevor ich angehe und sage, es muss immer, ich muss fast in einer Pattsituation sein. Dass ich so, jetzt Zeichen und Wunder, oder? Aber die Bibel sagt es anders. Die Bibel sagt es effektiv anders. Man könnte sich schon fragen, wie viel mehr Zeichen und Wunder würden wir erleben? Wir würden immer zuerst beten. Immer zuerst angehen und sagen, komm, jetzt beten wir, machen wir. Ich muss mich da wirklich auch bei den Nase nehmen, oder? Also ein geisterfüllter Christ, er weiß, Gott leitet mich, er rechnet mit dem. Ein geisterfüllter Christ, der weiß, Gott redet zu mir, er rechnet mit der Stimme von Gott. Er weiß, dass Wunder passieren, er rechnet mit Wunder. Er weiß, dass sich Situationen krass, überraschend, übernatürlich können verändern. Ja, er weiß es und er rechnet mit dem. Er weiß, dass Begegnungen nicht einfach zufällig sind. Sondern dass das geführte Sachen sind. Und er rechnet mit dem, wenn er in eine Begegnung kommt und jemanden sieht, den er schon lange nicht sieht, wenn ein Name einem in den Sinn kommt, wo er denkt, ui, die Person, über die habe ich mir schon lange keine Gedanken mehr gemacht, jetzt kommt mir der Name in den Sinn. Dann weiss er, wer dahinter ist. Dann weiss er, dass da Gott etwas vorhat, etwas vorbereitet hat. Verstehen Sie, die Jünger, die sind ja nicht super Theologen gewesen, oder? Auch nicht hochbegabt, effektiv nicht. Aber sie haben eine super Kraft gehabt. Die Jünger haben eine super Kraft gehabt. Und wisst ihr, wie diese super Kraft geheissen hat? Heilig Geist. Das war ihre super Kraft gewesen. Und in dem Sinne haben sie gelebt, in dem Sinne haben sie gewirkt. Und ich will dir sagen, Gott kann durch dich wirken. Epheserbrief heisst, ich kann viel, viel mehr machen, als du dir kannst vorstellen oder nur wünschst in deinem Leben. Es ist die unlimitierte Kraft von Gott. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann sehen wir deutlich, dass Christen am Anfang einfach vom Übernatürlichen geprägt gewesen sind. Nicht so, dass sie ab und zu mal ein Wunder erlebt haben. Und die haben kein einfaches Leben gehabt. Die haben viel Druck gehabt in ihrem Leben. Die sind zum Teil verfolgt worden, oder? Die Geschichte der ersten Christen ist nicht einfach easy peasy gewesen, sondern das ist zum Teil hart gewesen, was sie haben müssen erleben für ihren Glauben. Ja, aber ein Wunder nach dem anderen. Wenn du die Apostelgeschichte nehmen würdest, das ist die Geschichte der ersten Christen, und du nimmst einen Leuchtstift und tust alles, was ansatzweise übernatürlich ist, einfach mal anstreichen, oder? Die kannst du noch in die Bibel nehmen, kannst du sie durchblättern und dort, wo es leuchtet, ist Apostelgeschichte. Geschichte von der ersten Christen, Zeichen und Wunder, haben ihren Alltag begleitet, sie haben zu ihnen gehört, sie waren einfach dabei gewesen. Eine übernatürliche Dimension wird uns vorgestellt in der Bibel durch die Kraft vom Heiligen Geist. Apostelgeschichte 19, Vers 11 steht: Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus. Das habe ich schon so viel mal gelesen, bis mir das Wort aufgefallen ist. Ungewöhnliche Wunderwerke. Da habe ich gedacht, so, also, das ist wie ein weißer Schimmel, oder? Ein Wunder. Ein Wunder ist ja schon ungewöhnlich. Und dann habe ich mir gesagt, nein, vielleicht eben da nicht. Vielleicht ist das Wunder fast ein bisschen alltäglich gewesen. Und der Paulus hat halt noch ungewöhnliche Sachen, noch wirklich mehr, oder? Versteht ihr? Überdurchschnittlich, viel Wunder. Das könnte man vielleicht so sagen. Und überdurchschnittlich krasse Wunder hat Gott durch den Paulus gemacht. Aber Wunder ist Basis gewesen. Wunder haben sie erlebt. Und das finde ich schon noch lässig, wenn die unterscheiden können zwischen gewöhnlichen Wunder und ungewöhnlichen Wunder. Oder? Da habe ich gedacht, okay, ich konzentriere mich jetzt mal auf die gewöhnlichen Wunder. Also, die ungewöhnlichen könnt ihr nachlesen. Das ist schon der Schatten hat gelangt und so weiter. Also, das ist wirklich ganz viel Kraft, heilende Kraft von Paulus ausgegangen in dieser Situation. Aber jetzt einfach die normalen Wunder. Man betet für etwas, wird gut, jemand wird gesund. So, das wäre normal, oder? Normale Wunder. Gewöhnliche Wunder. Da wünsche ich mir schon, dass das so sein könnte. Viel mehr könnte sein bei uns. Und wir müssen uns fragen, wie normal ist das Übernatürliche in unserem Leben? Wenn du dein Leben anschaust, wie normal ist das, dass Wunder, Zeichen und Wunder passieren in deinem Leben? Und ich sage dir jetzt einfach so eine kleine Randbemerkung, vermutlich passiert viel mehr, als du denkst. Wenn wir wirklich mal anschauen und sehen, was Gott wirklich alles gemacht hat, wie Gott geführt hat, wie er geleitet hat, wie übernatürlich Sachen sich ergeben haben, plötzlich merkst du, hey, das sind vorbereitete Werke. Jedes vorbereitete Werk, wo du drin laufst, ist ein Wunder, verstehst du? All das. Aber wie wundervoll ist dein Leben? Gebetserhörungen, Heilige, Führung, Schutz. Und das ist etwas Wichtiges, dass wir Christen ein Leben haben mit Zeichen und Wunder. Wisst ihr warum? In der Bibel steht, dass wir werden Zeugen sein, nicht aufgrund von dem, was wir wissen über den Glauben, sondern aufgrund von der Kraft von Gott werden wir Zeugen sein. Und damit ist nicht einfach gemeint, dass wir alle durch Kraft von Gott so einzigartige Redner werden. Und jeder könnte vom Evangelium überzeugen, sondern Kraft von Gott, das, was Gott in deinem Leben macht, das, was Gott in dir innen macht, das, was Gott durch dich durch macht, das ist die Kraft von Gott, die ein Zeugnis ist für andere Menschen. Und andere Menschen wollen nicht einen Theologen sehen in dir, andere Menschen wollen sehen, ein Mensch, der in der Kraft von Gott lebt. Das wollen andere Menschen sehen. Und das ist gemeint, wenn es da innen steht, Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem, ganz Judäa, Samarien, überall auf der Erde. Dass wir Zeugen sind, dass wir ein kraftvolles Leben haben. Jeder Gläubige soll ein kraftvolles Zeugnis haben. Und es ist nicht zu predigen gemeint. Sondern das kraftvolle Zeugnis ist dein Leben. Das ist das, was Gott in deinem Leben hinein tut. Das ist das, was Gott durch dein Leben tut im Leben von einem anderen. Das ist das kraftvolle Zeugnis. Apostel 4, Vers 33, vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Die Kraft von Gott war sichtbar. Das war nicht eine Theorie. Im Markus-Evangelium lesen wir ja immer wieder, wie die Menschen gestaunt haben. Das zieht sich durch das ganze Markus-Evangelium durch. Jesus hat Sachen gemacht, die Jünger haben Sachen gemacht und die Leute haben gestaunt und haben sich gefragt und gesagt, was läuft da, oder? Markus 1, 21, Menschen staunen darüber, haben gestaunt, mit welcher Vollmacht das Jesus geredet hat. Markus 1, 27, haben gesagt, woher hat er die Macht, Dämonen auszutreiben? Markus 1, 12 steht, sie haben gestaunt, wie er die Macht hat, um Kranke zu heilen. Markus 4, 41, haben gesagt, wer ist das, dass er sogar an einem Sturm kann sagen kann, still? Wer ist das? Was hat er? Markus 6, 2. Woher hat er die Weisheit? Versteht ihr, das Staunen der Menschen zieht sich durch. Und dann habe ich mich gefragt, was sehen die Leute, wenn sie mein Leben anschauen? Der hat ein geiles Auto. Oder sehen sie irgendwie, sagen sie, wow, da wirkt die Kraft von Gott durch ihn durch. Das ist schon krass. Als ich eine Softwarefirma geleitet habe, habe ich wirklich sehr viel wirklich mit Gott besprochen. Und dann habe ich einen Ruf gehabt. Und der Ruf war bei meinen Mitarbeitern, er läutet halt immer im richtigen Moment die richtigen Leute an. Wisst ihr, was das ist? Magic, oder? Und sie haben sich auch gefragt, was hat er für eine riesen Agenda auf seinem Pult die ganze Zeit, wo er am Mittag immer durchliest. Und ich habe gesagt, das ist die Bibel. Und das ist die Basis für mein Leben. Versteht ihr? Die Leute staunen und sie sehen das. Sie sehen das, was Gott in deinem Leben tut. Sie sehen, was Gott durch dich durch tut. Was sehen andere Menschen in dir? Sehen sie ein neues, ein kraftvolles Leben, ja oder nein? Sehen sie das? Ich mache eine gewagte Behauptung. Nicht verrückt sie auf mich, gell? Der Beweis für deinen Glauben ist Kraft und das Wirken vom Heiligen Geist in dir und durch dich durch. Wisst ihr, wie viele Top-Theologen gibt es, die nicht gläubig sind? Aber der Beweis, dass der Heilige Geist in dir lebt, ist, dass der Heilige Geist wirkt in dir, dass sich der Heilige Geist leitet. Und es gibt so, ich habe mich auch schon genervt über das, oder? Und gesagt, ja, man muss doch jemandem ansehen, dass er Christ ist. Und dann ist meistens so eine verurteilende Haltung dahinter gewesen, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Weil in der Bibel steht, es ist nicht an uns zu urteilen über Menschen. Aber für eine Selbstreflexion ist es ein guter Ansatz, dass du dir mal überlegst und sagst, ja, ist es so in meinem Leben? Sieht man das Wirken, die Gegenwart vom Heiligen Geist in meinem Leben auch raus? Ist nämlich so geplant von Gott, oder? Geplant ist sie, dass Geist erfüllt eigentlich bedeutet, dass es einen direkten und sichtbaren Einfluss hat in deinem Leben. Wenn wir die Jünger anschauen, dann sind ja die auch viel unterwegs gewesen, haben vieles erlebt, vieles gemacht und einzelne Menschen sind berührt gewesen, einzelne Menschen sind bewegt gewesen. Es sind nicht gerade Tausende von Menschen gesehen oder so, aber einzelne. Bis zu Pfingsten. Man könnte so sagen, bis zu Pfingsten haben die Jünger sehr einen geringen Einfluss gehabt auf die Menschen, auch die Menschen in Jerusalem. Die sind schon ein paar Mal da gewesen. Die haben auch schon coole Sachen dort gemacht, erlebt, oder? Mit Jesus zusammen. Aber der Einfluss ist irgendwie gering gewesen. Und dann ist Pfingsten gekommen. Pfingsten ist der Moment gewesen, wo sie erfüllt worden sind mit der Kraft vom Heiligen Geist. Und nach Pfingsten ist ihren Einfluss gestiegen. Schlagartig hat sich das geändert. Apostelgeschichte 2, Vers 43. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Jeder Mann. Jetzt müsst ihr euch mal das vorstellen. Von dem, dass da plötzlich Menschen geisterfüllt gewesen sind und sich ihr Leben geändert hat, sichtbar geändert hat. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Das ist das geisterfüllte Leben, wo plötzlich da war, die Kraft. Weißt du, es war nie die Absicht von Gott, dass wir Menschen werden, die einfach nur nach Wunder schauen. Oder da Wunder, da Wunder, weiss ich nicht was. Hat so Zeiten gegeben, da sind die Leute rumgereist auf der ganzen Erde, weil sie gesagt, da passieren Wunder, oder? Ich glaube nicht, dass das die Absicht von Gott ist. Aber es ist auch nie die Absicht von Gott gewesen, dass du kein Wunder erlebst. Wirklich nicht. Das ist auch nie gewesen. Also wir suchen nicht einfach nur Wunder, 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 aber wir haben ein Leben, wo Wunder eine Realität ist, wo Kraft von Gott eine Realität ist, wo Leitung und Führung von Gott eine Realität ist. Und ich will dich fragen zum Schluss. Willst du zu den Menschen gehören, die sich wirklich von Gott leiten lassen? Hast du den Mut, beim Tanzen mal wegzulegen? Deine eigenen Wünsche wegzulegen, deine eigenen Sehnsüchte. Und sagen, Gott, was ist dran, was hast du geplant? Wir sind ja Camper. He? Wisst ihr, was ein Camper macht, wenn er auf einen Platz kommt? Den besten Platz suchen. Wirklich, beste Aussicht. Sonne vom Morgen bis am Abend. Sicher nicht so ein riesen Karren vor einem, sondern das Meer. Also du gehst dort hin, du schaust, dass eine gute Zeit verwitzt ist und du weißt, wenn du dann ankommst auf dem Campingplatz, hast du die bessere Chance für einen guten Platz, oder? Das machst du. Wisst ihr, was ein geisterfüllter Christ könnte machen? Der könnte ankommen mit seinem Camper, egal um welche Zeit. Und beim Anfahren betet er und sagt, Jesus, welchen Platz hast du für mich vorbereitet? Neben welchem Nachbar sollte ich sein? Mit wem sollte ich ins Gespräch kommen? Und vielleicht ist es ein richtiger, richtiger Schattenplatz. Und du sagst, Scheiße, für was habe ich eine Klimaanlage eingebaut in meinem Camper? Aber nach 3 Tagen, zuerst mal für einen Nachbar können beten, wenn er dein Herz ausgeschüttet hat, merkst du, ich bin am richtigen Platz, am vorbereiteten Platz. Verstehst du, das ist nur ein Geschichtchen, oder? Aber willst du diesen Menschen hören, die sagen, hey, ich will in den vorbereiteten Plätzen, ich will in den vorbereiteten Weg laufen, ich will die vorbereiteten Aufgaben, dort, wo Gott schon mal etwas gemacht hat, dort will ich sein, dort will ich weiterbauen. Wie fest rechnest du mit dem Wirken von Gott im Alltag? Ist das, was ich jetzt gesagt habe, für dich eine Theorie? Ich will dich ermutigen, mach so Praxis. Mach so Praxis. Die Bibel sagt, es ist nicht nur eine Theorie. Es ist möglich. Hast du die Sehnsucht nach einem geisterfüllten und wundersamen Leben? Im Hebräer 6, 4 und 5, da steht eine Beschreibung über einen wiedergeborenen Christen. Und es ist folgende Formulierung. Wenn einem Menschen einmal die Augen für die Wahrheit geöffnet wurden und er die Gnade kennengelernt hat, die Gott schenkt, wenn er Anteil am Heiligen Geist erhalten und Gottes wunderbares Wort und die Kräfte der kommenden Welt kennengelernt hat. Wisst ihr, was da steht? Das Leben als Christ fängt mit dem an, dass man die Worte erkennt, dass man Gottes Gnade kennenlernt, dass man erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und Kräfte vom kommenden Weltreich. Die übernatürlichen Kräfte dürfen kennenlernen, schmecken, statt in einer anderen Übersetzung. Und ich will dich fragen, wie gross ist deine Sehnsucht, die Kräfte dürfen schmecken in deinem eigenen Leben? Nicht einfach nur zu wissen, dass es die Sätze gibt in der Bibel, sondern ich will es schmecken, ich will es haben in meinem Leben. Und ich will dich einladen, dein Herz einfach aufzumachen für den Heiligen Geist. Gib ihm Raum, je mehr Platz du ihm gibst, je mehr Sehnsucht du hast. Ich merke so etwas, es ist theologisch nicht fundiert, aber je mehr Platz mir Gott gibt, umso mehr tut er in unserem Leben. Je mehr Gefäße mir Gott anstellen und sagen, fühlst du, umso mehr werden wir das erleben. Und ich will dich einladen, einfach mach dein Herz auf, wirklich mach es auf. Wenn du schon lange mit Jesus lebst, dann ist vielleicht ein Moment, sagst, hey, ich muss das nochmal viel mehr. Ich will nochmal wirklich voll und ganz in das eintauchen. Wenn du noch nicht mit Jesus lebst, unbedingt mach das. Übergib dein Leben Jesus. Und du darfst gerne noch einmal das Gebetsteam da, du darfst mit jemandem betteln und darfst dein Leben Jesus übergeben. Das ist in einem Gebet gemacht und dein Leben wird sich verändern. Und die Bibel sagt, der Heilige Geist wird in dein Leben kommen. Er wird dir ein neues Leben schenken, ein ewiges Leben und es wird ein kraftvolles Leben sein. Und nichts mehr, was vorher war, wird jetzt noch sein. Es ist ein neues Leben mit Gott. Wenn du das noch nicht gemacht hast, den Schritt, dann mach es. Mach den Schritt. Ich will dich einladen, dein Herz aufzutun. Wir beten miteinander. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. mitten unter uns und dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Du hast gesagt, hey, an meiner Stelle, der Heilige Geist wird in euch hineinleben. Und ich danke dir, dass er ausgossen ist in unsere Herzen. Und ich bete dafür, dass wir heute Morgen noch mal sagen können, hey, wir machen unser Herz noch mal richtig auf. Und Heilige Geist, wir laden dich ein. Du darfst das innerlich mitbeten. Heilige Geist, ich lade dich ein in deiner Fülle und in deiner Herrlichkeit. Heilige Geist, nimm du meine Zeit in deine Hand. Heilige Geist, nimm du meine Pläne in deine Hand. Du siehst, wo ich struggle, wo ich Schwierigkeiten habe. Du siehst, was ich verändern will. Nimm sie in deine Hand. Und Jesus, wir danken dir, hast du etwas vorbereitet. Und dass jeder Schritt ein Schritt auf sie, einen vorbereiteten Weg von dir. Heiliger Geist, hilf uns, den Weg zu erkennen. Gerade Menschen, die jetzt in einer Situation sind, wo sie Schwierigkeiten haben, Unsicherheiten in ihrem Leben, Fragezeichen haben in ihrem Leben, nicht mehr weiter wissen, die Not haben. Danke, hast du etwas vorbereitet für sie. Und ich bete dafür, dass sie den vorbereiteten Weg erkennen dürfen, dass sie dürfen mutig sein, Sachen können loslassen. Vertrauen auf dich setzen, weil du einen guten Weg, weil du den richtigen Weg gehst. Wir sehnen uns nach dem kraftvollen Leben. Wir beten auch für Zeichen und Wunder. Dass wir Menschen da drin sind, wo es ihnen nicht gut geht, wo sie krank sind. Situationen, wo sie sich verfahren haben. Dass wir dürfen beten und wissen, und du kannst alles lösen. Es gibt nichts, was dir unmöglich ist. Wir ehren dich dafür von ganzem Herzen. Amen.